Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitlhof.
Servus.
Heute mit der Klimt-Expertin Raffaela Hemmetsberger.
Solche Personen wie Gustav Klimt sind halt wahnsinnig herausgestochen, aber haben sicher nicht leicht gehabt.
Die Kunsthistorikerin aus dem Salzkammergut hat die aktuelle Ausstellung im Klimt-Zentrum am Attersee kuratiert und zeigt, dass man für große Aufgaben niemals zu jung ist.
Das Wertvollste ist, glaube ich, das Traditionsbewusstsein, was wir haben. Das Traditionsbewusstsein, was man dann vielleicht manchmal ein bisschen mehr ins Zeitgenössische holen kann.
Grüß dich, Peter.
Robert, servus. Heute geht's in deine Richtung, und zwar in die Kunst.
Ja, endlich. Wir haben ja was ganz was Tolles in Schörfling und sind auch richtig stolz drauf, nämlich das Klimt-Zentrum.
Genau, viele Jahre haben wir das schon unten im Segelhafen und die haben tolle Ausstellungen gehabt die letzten Jahre über. Dann hat es ein bisschen Probleme gegeben, da war ein bisschen Gegenwind und das hat es jetzt neu gegründet und es gibt eine ganz, ganz toll kuratierte neue Ausstellung zu Klimt, aber auch zu zeitgenössischen Künstlern und auch zu regionalen Künstlern von heute.
Dazu kommen wir ein bisschen später, denn zuvor möchten wir unseren heutigen Gast begrüßen.
Genau, Raffaela Hemmetsberger, eine junge Kunst- und Architekturhistorikerin, die sich für die Ausstellung unten im Klimt-Zentrum verantwortlich zeigt. Herzlich willkommen, Raffaela, schön, dass du dabei bist.
Hallo, freut mich auch, dass ich dabei bin, danke.
Du hast die Ausstellung kuratiert, das wollen wir uns noch ein bisschen aufheben. Vorher wollen wir über dich was erfahren.
Genau, Raffaela, und wie immer bei unserem Podcast am Anfang aber ein bisschen eine eigenartige Frage. Wenn der Klimt noch leben würde, welche WhatsApp würdest du gerne mal von ihm bekommen?
Ob ich für ein Modell stehen dürfen.
Ja.
Ja.
Wird da viel Gold vorkommen, glaubst du, in dem Bild?
Ich glaube bei mir eher nicht.
Nein.
Eher mehr bunt.
Eher bunt, aber wenn man sich dein Outfit heute anschaut, da sind schon ein bisschen goldene Nuancen drinnen.
Danke. Ja, vielleicht würde ein bisschen eins mit reinstreuen.
Aber jetzt müssen wir beschreiben, wie dein Outfit ausschaut. Die Hörer können es ja nicht sehen und Hörerinnen. Es ist ein Sommerkleid und ja, ein bisschen hat es was von einem Reformkleid. Es ist locker und luftig. Bist du so im Sommer unterwegs hier in der Gegend?
Ja, schon. Also das ist definitiv so meine Stilrichtung. Also locker und luftig, aber trotzdem immer ein bisschen mit Aufregung. Also das gehört so bei mir dazu.
Die kleine Aufregung. Glaubst du, wärt ihr Freunde gewesen, du und Gustav Klimt hier am Attersee?
Boah, Freunde ist, also ich hätte mich irrsinnig gern mit ihm vor allem lang unterhalten über seine Kunst, um zu erfahren, wie er Dinge sieht und wahrnimmt und was er macht und warum er wie was macht.
Da bin ich gleich beim richtigen Thema, bei der richtigen Frage. Wie bist denn du zur Kunst gekommen? Wie bist du überhaupt in deinen Job gekommen, gestolpert?
Also ich bin ja in Severichen am Attersee geboren, bin da aufgewachsen. Das heißt, ich habe immer schon den schönen Attersee eigentlich in meiner Kindheit genossen. Also durch Badegänge, alles. Also die Kindheit ist da völlig mit Sommerfrische befleckt worden, würde ich jetzt mal sagen. Und ich bin aber dann ich war immer als Kind zeichnerisch unterwegs. Ich habe viel gemeint, immer schon, weil mein Papa hat sich selbst das auch beigebracht und ich habe ihm immer zugeschaut, wie er auf seine Leinwände immer gemeint hat. Und ich bin damit einfach groß geworden und ich bin einfach mit den Willen groß geworden sozusagen, mit den sommerfrischen Willen. Die haben mich immer fasziniert, schon als Kind. Und ich bin dann nach der Matura, also ich bin Vöcklabruck maturiert im Bundesgymnasium, bin dann in die HBLA für künstlerische Gestaltung nach Linz gegangen. Und in der Kunstschule sozusagen haben wir einfach alles gelernt. Wir waren in Metallverarbeitung, wir haben Siebdruck, wir haben Grafikmalerei gehabt, Fotografie und Video, das waren alles Fächer. Also wir haben eine große Repertoire- und Kunstwerkstätte eigentlich gehabt, wo wir dann selber die Sachen gelernt haben. Und haben wir Drucke und alles selber gemacht. Und dann haben wir auch Kunstgeschichte gehabt als Gegenstand. Und in das Fach habe ich mich einfach verliebt. Das war von Anfang an mein Lieblingsgegenstand und das hat sich durchgezogen eigentlich bis zur Matura.
Aber war das dann die große Inspiration für dich? Worin verliebt man sich dann in der Kunstgeschichte? Ja. Da muss doch bestimmte Trigger geben, dass man sagt, bah, da öffnet sich für mich eine Welt, die ist unglaublich.
Ja, so war es auch. Also man muss sich das auch so vorstellen. Also ich betrachte sicher Kunst noch mal anders wie viele andere. Es ist eine sehr subjektive Situation mit der Kunst und einer Kunstgeschichte. Aber für mich war Kunstgeschichte mit einem Schlag die Verbindung von Kultur mit allem dem, was Menschen in den letzten Hunderte von Jahren sie gedacht haben, wie sie gelebt haben, wie die Philosophien waren, wie die Theologie Einwirkungen genommen hat. Das alles lebt man in der Kunstgeschichte und erlebt man auch wieder. Also ob es jetzt Ravenna-Mosaikkunst ist mit den Goldhintergründen, wo man reingeht in der Kirche und es bleibt dann fast der Atem weg, weil man dann weiß, was das alles ist und wie das in der Zeit entstanden ist, wie die ganzen Epochen entstanden sind, wie die Veränderungen waren, wie Herrschaftssituationen, also Monarchien das mitgeprägt haben. Das ist für mich immer eine wahnsinnig spannende Komponente gewesen und wie Künstler auch mit den Gesellschaftsthemen immer umgegangen sind. Das war für mich immer das Inspirierende.
Aber war das dann sofort dein Berufswunsch auch?
Ich würde sagen, das ist dann rausgekommen. Also man hat ja, ich sage mal, wenn man zu seinen Eltern geht und sagt, ich will Kunstwissenschaft studieren, ist das immer so eine Sache.
Und die sagt, ich gehe doch auf die Bank.
Ich glaube, meiner Mutter wäre es manchmal lieber gewesen, ich hätte BWL wahrscheinlich gemacht nachher, aber sie sind alle sehr mit dem mitgegangen. Also auch die Kunststudie war meine eigene Entscheidung. Sie haben mich das immer alles super entscheiden lassen und selbst entscheiden lassen und haben mich da immer unterstützt. Aber natürlich, glaube ich, war da immer so ein bisschen die Sorge, man macht die eh einmal was gescheit. So kann sie sich selbst versorgen einmal in einem Job. Das ist ja nicht immer so einfach. Und ich habe aber dann Kunstwissenschaft und Philosophie studiert an der katholischen Privatuni in Linz. Also ich habe dann quasi einen Solo-Master in Kunstwissenschaften gemacht und da habe ich einfach das weitergemacht, was ich schon in der Schule zu lieben begonnen habe. Also da habe ich dann in der Uni habe ich dann die Architekturgeschichte für mich entdeckt. Also davor war es ja Kunstgeschichte, also vor allem bildende Kunst war da thematisiert. Und neben der Uni haben wir dann ein eigenes Fach mit Architekturgeschichte gehabt. Eine wunderbare Professorin. Das ist halt auch, wenn man eine Professorin hat oder einen Professor, die das auch leben, was sie machen, dann ist das hoch ansteckend.
Das heißt, es geht in Richtung Architektur bei dir. Da habe ich eine wichtige Frage dazu. Hast du noch Kinderzeichnungen von dir zu Hause? Hast du die aufgehoben? Weil manchmal, sagt man, kommt das schon bei den Kindern raus und wenn du jetzt dich für Architektur interessierst, hast du vielleicht Häuser gezeichnet oder ähnliches.
Es ist ganz lustig. Also ich habe nur Kinderzeichnungen daheim, aber es ist interessant. Die Architektur ist da noch nicht vorgekommen. Es gibt eine Volksschulzeichnung, wo ich die goldene Adele gezeichnet habe. Die existiert.
Wow.
Ja. Aber vom Qualitativen sind wir jetzt weit weg.
Aber jetzt muss ich dir was sagen, das macht überhaupt nichts. Ich war jetzt in der Galerie Ropatsch in Salzburg und habe mir den Anselm Kiefer angeschaut und dort hängen seine Kinderzeichnungen. Das ist unglaublich, oder? Dass die Künstler schon so früh beginnen.
Ja, definitiv. Ich glaube, die Neigung war da bei vielen von Anfang an schon zu erkennen. Genau. Ähnlich wie bei Gustav Klimt.
Was fasziniert dich an der Architektur? Warum gehst du in diese Richtung oder was interessiert dich an dieser Spezialrichtung?
Für mich ist Architektur immer gebaute Kultur. Also du hast immer einen Zeitzeugen, der gebaut ist mit Stein, Ziegel oder mit welchen Materialien er immer damals gearbeitet worden ist. Also meine Hauptzeit ist so eigentlich 19. Jahrhundert. Also mein Hauptinteresse ist ab 1850, geht so bis 1938. Das ist so die Zeitspanne, die mich interessiert, vor allem Historismus. Da bin ich eine große Ausnahme, viele Mengen Historismus nicht, ich schon. das ist auch immer so eine Eigenheit. Aber das ist einfach für mich ein Ausdruck, der wahnsinnig schön sein kann, wenn man von der Gefahr weggeht, dass es eklektisch wirkt, aber es sind so viele Stile, die zusammenkommen, die mich interessieren. Du hast die Renaissance irgendwie mit drin, du hast den Barock irgendwie mit drinnen und du hast verschiedene Stile, die Gotik ist immer wieder mal dann drin im 19. Jahrhundert, die sich da vereinen und Funktionen ausüben. Und es ist interessant, welche Funktion ein Gebäude hat, wie die Funktion in der Ästhetik vermittelt wird, wie sie in der Fassade vermittelt wird und wie es dann im Innenraum ist. Also nicht nur die Fassade, sondern auch die Innenarchitektur. Also zum Beispiel in meiner Dissertation beschäftige ich mich mit Schulbauten. Da ist vor allem das Innenleben der Schulbauten interessant und im Kontrast zu der Fassade. Das ist auch dann interessant, wie dann diese Sachen waren.
Spannendes Thema.
Absolut. Für alle, die vielleicht nicht ganz so tief in der Architektur drinnen sind, was sind denn Beispiele für den Historismus?
Also klassisch, wenn man jetzt in Wien ist, ist natürlich Ringstraße. Das beste Beispiel, was man, glaube ich, bringen kann für den Historismus. Und die ganzen Kultgebäude, also das Parlament, dann hast du die Oper, Burgtheater und natürlich kunsthistorisches und naturhistorisches Museum. Also ich würde sagen, das sind so einmal mit der Votivkirche gemeinsam die tollen, prägnanten Beispiele, an die sich die Leute orientieren können.
Aber du bist in der Geschichte zu Hause, dass du jetzt nächstes Jahr umsattelst und selbst Architektin wirst, das wird nicht passieren, glaubst du?
Nein, das wird nicht passieren. Ich beschäftige mich mit der Vergangenheit.
Ist ja auch ein spannendes Thema. Vielleicht noch so zu deiner Kindheit. Wie bist du hier aufgewachsen? Was waren so deine Highlights hier in der Gegend am Attersee?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, für mich war es sehr verbindend, nicht nur der Attersee, sondern vor allem auch der Bezug zur Ager. Das ist ja der Abfluss vom Attersee. Der ist für mich eigentlich als Kind immer sehr nahe gelegen, also weil ich bin in der Rosenau in Seewolchen daheim und da geht man 5 Minuten zu Fuß zur Ager und man ist schon dort. Und ich bin mit meinem Opa sehr viel in Begleitung gewesen in meiner Kindheit und der hat mir alles immer erklärt, was welcher Baum ist, welche Fische man da drinnen sieht, weil er ist ein leidenschaftlicher Fischer. Und da lernt man einfach dann total viel. Also man schaut das alles anders an und dann rätselt man, ah, was ist jetzt das? Und ich sitze heute noch oft da und denke mir, boah, was sehe ich eigentlich alles da drinnen? Und beim Attersee war es irgendwie immer das Farbenspiel. Also du hast diesen wunderschönen, im Sommer türkisen, blauen, lilanen Attersee vor dir und dann hast du dieses glasklare Wasser, was dann bei der Ager immer war. Und für mich ist das Wasser immer ein total wichtiger Bezug gewesen, weil es so eine Kraftquelle immer war, auch schon als Kind und Teenager. Immer zum Wasser gehen, wenn man mal nicht weiter gewusst hat oder wenn man Lernstress gehabt hat, dann ist es einem gleich viel besser gegangen nachher eigentlich. Das war für mich immer wichtig.
Hast du auch mitgefischt?
Nein, das nicht. Ich habe ihm zugeschaut einmal. Aber das war nie so mein Hobby.
Aber du verstehst, warum das Salzkammergut, das Wasser, die Felsen, die Berge, die Künstler immer schon inspiriert hat?
Ja, zu 100%. Also ich verstehe das total. Das ganze Salzkammergut ist nicht nur eine Salzkammer gewesen, sondern ich finde landschaftlich ein totales Juwel. Und das ist es heute noch.
Und es spiegelt sich in vielen Werken, egal jetzt ob musisch oder bildnerisch, wieder. Was sind da für dich die Highlights?
Natürlich im Malerischen für mich sicher auf jeden Fall Gustav Klimt. Also ich meine, seine Werke sind am Attersee. Ich glaube, wie er Farbe abgebildet hat, also wie er ja dann teilweise Dinge überliefert hat vom Impressionismus und Pointillismus, wie er die Sachen im Plein Air gemalt hat und wie er Motive gesucht hat. Ich glaube, das ist eine bessere Farbbeschreibung vom See, kenne ich kaum in einem Gemälde. Also dieser Versuch, die verschiedenen Farbfacetten und Paletten abzubilden und dieses Glitzern, was man dann auch oft hat, ich glaube, das ist wunderbar zu sehen in seiner Kunst, also in seinen Landschaftsbildern und aber auch dann verbunden auch mit den ganzen Bauerngärten. Also das ist so eine Darstellung der Region, wie man sie nicht kennt hat. Das sind kleine klassischen Landschaftsbilder, aber da ist er definitiv mein Vorreiter, ja.
Und spannend, wie er immer beim Quadrat geblieben ist und wie er auch mit diesem Rahmen herumgegangen ist und Motive gesucht hat, oder?
Ja, genau. Also ich stelle mir das witzig vor, wenn da wer anderer gesehen hat bei uns, also so um 1907 bei uns am Attersee, da sieht man wen herumgehen mit einem Sucher so und der Motive versucht zu finden oder mit einem Ruderboot draußen ist und was macht der da den ganzen Tag? Also ich glaube, wahrscheinlich haben sie viel gefragt, was er macht und was er tut und ob es ihm vielleicht nur gut geht, weiß ich nicht. Also.
Gibt es da Geschichten noch, wie die Bevölkerung von hier, von der Nordspitze vom Attersee, auf diesen Menschen, der ja wirklich ein wüder Kerl war, reagiert hat?
Ja, also ich habe mich sogar letztens mit dem Erich Weidinger darüber unterhalten. Es ist recht lustig, weil der hat ja zu Klimt, also Grüße Gustav, ein Buch geschrieben. Ich finde, da kommt das dann auch noch mit die menschliche Komponente ganz gut rüber. Und er hat mir letztens erzählt, es hat so Geschichten gegeben in Kammerschörfling. Da war ja früher ein wunderbares sommerfrisches Hotel. Das gibt es ja heute nicht mehr.
In der Marina. Ne?
Genau, in der Marina.
Direkt beim Segelhafen.
Genau, richtig. Und da hat man eine Stelle gehabt, wo man baden gehen konnte. Das war ja auch noch getrennt zwischen Männlein und Weiblein, also getrennte Badezugänge. Und der Gustav Klimt hat das halt nicht gemacht. Er ist halt einfach reingegangen. Und ich glaube, also er hat mir gesagt, das dürfte so von den Erzählungen eine völlige Irritation ausgelöst haben. Was macht der? Der geht einfach so rein in den See. Das geht ja gar nicht. Und ich glaube, er war da immer schon ein bisschen ein Tabubrecher.
Und schmerzbefreit. Ich mag am liebsten die Geschichte, dass er wahnsinnig eigenartig auf die Landbevölkerung gewirkt hat, mit seinen kleidartigen Gewändern, wie er da durchgeschlapft ist durch die Ortschaften. Und trotzdem ist überliefert, dass er wahnsinnig beliebt war, weil er mitgesoffen hat. Hast du das auch schon mal gehört?
Ja, das ist, diese Erzählungen sind mir auch schon mal unterkommen. Ja. Also ich glaube, er war generell sehr gesellig. Und ich glaube, kulinarisch, da hat er nichts auslassen. Also glaube ich definitiv, ja.
Die Bekleidung hat er ja wahrscheinlich von der Emilie Flöge auch sozusagen bekommen, die berühmten Reformkleider. Es waren ja viel mehr Künstler noch am Attersee, nicht nur der Klimt.
Genau, also zum Beispiel Musiker ist Gustav Mahler einer der bekanntesten, neben Gustav Klimt, der da war, der da komponiert hat in seinem Kompositionshäuschen eigentlich, genau. Gibt es auch das große Gustav Mahler Festival bei uns, genau.
Was bedeutet denn, wenn wir jetzt schon in dem Thema sind, die Sommerfrische für dich persönlich? Frönst du dieser auch und schaust, dass du deine Sommer immer noch zu Hause hier verbringst, auch wenn du jetzt mittlerweile in Wien lebst?
Der Attersee wird immer mein Daheim bleiben, also dieses Wort daheim, das ist definitiv am Attersee. Und für mich ist Sommerfrische das Erleben, wenn man am See ist und man steht da. Und man riecht einfach, wie der See und die Landschaft ist. Also der Duft ist für mich immer unbeschreiblich im Sommer.
Kannst du das ein bisschen beschreiben, wie das riecht, wie dieses Gefühl ist für dich?
Boah, das ist, wie beschreibt man Gerüche? Das
Wir werden es probieren.
ich glaube, es ist einfach so diese Seeluft, die mitkommt. Also das, was die Segler antreibt, das ist das, was mich dann fasziniert, wenn ich da bin und was auf mich wirkt als Ganzes. Einfach beruhigende Seeluft, frische Seeluft. Ich glaube, so beschreibt man es am besten.
Und inspiriert dich das dann auch, selbst künstlerisch tätig zu werden? Bist immer noch eine Zeichnerin?
Ja, im Privaten bin ich immer nur Zeichnerin. Mittlerweile wirklich nur für die engsten Freunde auch, wo dann kleine Geschenke passieren. Aber es inspiriert mich vor allem auch wieder weiterzumachen mit dem, was ich mache. Also Doktorat etc., das kann alles sehr, sehr stressig werden beziehungsweise mit viel Arbeit verbunden. Und es ist so der Moment, wo man dann wieder dasteht und sagt, ja, es ist richtig, was man alles macht. Und dass man wieder weitergeht mit dem, was man gerade hat. Es ist immer so eine kleine Pause zum Reflektieren und auch zum Gedankensortieren.
Und jetzt wird es spannend, weil das Leben hat dich zurückgeführt hier an den Attersee und zwar ins Klimt-Zentrum. Wie kam es dazu, bitte?
Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Also lustig und spannend und mit viel Zeit verbunden. Also ich bin ja schon seit jetzt mittlerweile 6 Jahren Vorstandsmitglied im Verein Klimt am Attersee. Also das hat mich immer mit dem Attersee nach wie vor verbunden, auch, obwohl ich eigentlich schon weg war jetzt. Und ja, es war dann mal letztes Jahr im Winter die Überlegung, wir haben jetzt 1 Jahr Leerstand im Klimt-Zentrum. Was machen wir? Weil irgendwie braucht man Raum wieder.
Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was passiert ist. Es gab ja das Klimt-Zentrum unten und dann war es plötzlich ein Cut und es war vorbei.
Ja. Ja, also es war ja so, dass die vorherigen Betreiber waren die Klimt Foundation und die haben ja eigentlich auch super kuratiert oben Ausstellungen in die letzten 10 Jahre. Also das ist ja, war von ihnen, also da war der Betrieb bei ihnen, die kuratorische Leitung war bei der Klimt Foundation und das war einfach dann, ich glaube, es sind einfach gewisse Vorstellungen auseinandergegangen der Region und von der Foundation selbst und somit ist es dann beschlossen worden, dass sie weggehen von der Region und dass sie mit dem Klimt-Zentrum aufhören. Somit war die Liegenschaft dann leer.
Aber da habe ich auch noch eine Frage dazu, damit man das ein bisschen versteht. Die Klimt Foundation sitzt in Wien und ist das sozusagen der Nachlassverwalter und was ist dann im Gegensatz dazu der Verein Klimt am Attersee? Kannst du das ein bisschen aufdröseln?
Also inwiefern sie kompletter Nachlassverwalter sind, weiß ich nicht, weil viel Originale von Klimt sind ja teilweise komplett verstreut. Also das ist nicht nur bei ihnen, also sie haben durchaus Originale, die sie auch haben und die sie verwalten und alles. Aber sie sind jedenfalls eine Stiftung. Also da war ja auch mit den Wasserschlangen, der Verkauf der Wasserschlangen von Gustav Klimt, wo dann auch viel in dem Zusammenhang dann von der Stiftung ausgegangen ist und wo sie dann auch die ganze Stiftung sich finanzieren haben können damit. Und also so genau weiß ich da die Sachen nicht, aber ich glaube, so im Groben ist es so, wo der Ursprung herkommt. Und die zwei führenden Persönlichkeiten waren ja immer schon im Leopold-Museum mit tätig, also haben da schon museale Praxis und alles eigentlich gehabt und gelernt. Und somit war kaufmännisch und kuratorisch da immer schon auch die Erfahrung da. Und sie sind jedenfalls, sie verwalten ein großes Archiv und sie bauen gerade eine digitale Archivierung auf. Also das ist das, was, glaube ich, so ein Hauptding im Moment ist, die digitale Archivierung und Chronologisierung des ganzen Werks von Gustav Klimt.
Mit Sitz in der Klimt-Villa in Wien oder wie stelle ich mir das vor?
Sie sind nicht in der Klimt-Villa. Das ist wieder ein eigener Verein tatsächlich.
Das ist echt kompliziert. Ja. Was hat der Mann alles hinterlassen?
Ja, es ist unvorstellbar. aber sie haben einen Sitz, glaube ich, mitten in Wien, in der Innenstadt irgendwo sind sie. Genau, da haben sie ein Zentrum sozusagen. Und ich weiß gerade nicht, wo sie ausstehen im Moment, aber ja.
Und jetzt gab es den Cut mit dem Attersee und ihr sitzt im Winter zusammen und fangt an zu planen. In welche Richtung?
Genau, also nach diesem Jahr der Lehre, also das war wirklich ein bisschen ein Jahr der Lehre, wo man versucht hat, eine neue Orientierung zu finden, auch für den Verein, weil nur um das zu vervollständigen, der Verein war ja schon immer Fundament für das ganze Zentrum, weil der Verein hat die Fördermittel quasi herbracht, damit das ganze Zentrum existieren kann. Dann natürlich die Familie Kanjak, die da gescheit dahinter war, dass das überhaupt entstehen kann. Und die waren federführend für dieses Projekt überhaupt. Und der Verein war sozusagen immer mit drinnen, also er war immer involviert. Und somit haben wir uns wieder gedacht, nach diesem einem Jahr, es wäre wieder schön, dass man wieder einen Raum für Kunst und Kultur mit Attersee-Bezug herholt. Und vorher waren wir bei einer Überlegung, ob wir einen Container aufstellen. Das war aber irgendwie nicht wirklich überzeugend für keinen. Und dann hat es einmal ein Treffen gegeben, also mit dem Alfred Weidinger, wo dann einfach einmal, ja, was ist, wenn man einfach das wieder macht? Und dann hat es halt die Gespräche mit der Familie Kanjak gegeben und die haben wirklich großzügig dieses Projekt wieder begrüßt, also haben sie eigentlich ja total gefreut, dass man wieder was beleben möchte da. Und so ist es ins Rollen gekommen. Also da hat die Familie Kanjak wieder die Basis gelegt und wir haben dann geschaut, dass wir ein super Konzept herbringen und die Oberösterreichische Kultur GmbH hat unterstützt.
Und wir Einheimische oder wie auch immer sind natürlich auch glücklich, auch die Gäste, dass es jetzt wieder was gibt. Jetzt hast du aber ganz speziell als Kuratorin ein wirklich tolles Konzept dazu erstellt in diesem Sommer und möchtest das auch wahrscheinlich für den nächsten Sommer so weiter durchziehen. Kannst du uns dazu ganz kurz mal deine Überlegungen schildern?
Genau, also wir haben so in unserem Konzept 3 Punkte, die für mich total wichtige Schwerpunkte sind. Wir haben einerseits Gustav Klimt, natürlich, also Gustav Klimt als Sommerfrischler am Attersee, wobei da die Fokussierung mehr auf einer Dokumentation liegt, weil es eben schwierig ist, originale Gemälde beispielsweise herzuholen für einen ehrenamtlichen Verein. Es ist einfach zu große finanzielle Herausforderung. Aber wir haben 4 originale Zeichnungen her. Das freut uns total, dass wir das geschafft haben. Und ein großes Danke an die Leihgeber an dieser Stelle. Und dann haben wir Zeitgenössinnen von Gustav Klimt. Das ist die zweite Stütze, die quasi diese Komposition ist mit Gustav Klimt, Franz von Zülow heuer. Nächstes Jahr wird dann ein anderer oder eine andere Künstlerin diesen Platz einnehmen. Und die beiden waren eben gemeinsam an der K&K Kunstgewerbeschule in Wien, bilden sozusagen eigentlich diese komplette Kunstwelt Wien um 1900 ab. Also dass man ein bisschen einen größeren Einblick in die große Perspektive der Kunst um diese Zeit kriegt, weil Wiener Werkstätte, Künstlerkompanie, Sezession, nur um diese Schlagwörter zu nennen, da hat sich extrem viel da in dieser Zeit und war viel moderne Veränderungen. Und das ist uns sozusagen wichtig, dass wir mit Franz von Zülow da wen reinbringen, der auch nochmal völlig anders gearbeitet hat. Also um eine Gegenposition zu bieten, die aber zeitlich total eng mit Gustav Klimt verbunden ist. Und dann haben wir noch die Gegenwartskunst, die heuer mit einem Lichtkünstler, der da am Attersee geboren ist, in Heinz Kasper bedient wird. Und wir haben natürlich so einen kleinen Brückenschlag zum Salzkammergut 2024 nach Bad Ischl zur großen IWW-Ausstellung, weil wir ein kleines Lego-Bild von IWW haben.
Ja. Das ist ja ein Zitat an ein tolles Gemälde von Klimt.
Genau, es ist eine Lego-Interpretation vom Klimt-Gemälde am Attersee um 1900 und das hat IWW quasi in Lego-Steinen übersetzt, also er hat ein kleines Mosaik draus gemacht. Mhm.
Und wird das jetzt im nächsten Jahr dann auch, arbeitest nehme ich an schon dran, auch wieder so sein, dass ein Zeitgenosse vom Klimt wieder mit dabei sein wird und auch wieder ein aktueller Künstler oder eine aktuelle Künstlerin? Bleibst du bei diesen drei Stützen?
Ja, genau. Also ich werde bei diesen drei Stützen definitiv bleiben. Also die Überlegungen laufen natürlich schon für nächstes Jahr, was man herholt an Künstler und Künstlerinnen. Und ich glaube, es ist einfach gut, diese drei Schwerpunkte zu haben, weil man einfach damit die Perspektive öffnet, nicht nur immer auf einen Künstler fokussiert bleibt und aber zeigt, wie Gegenwartskünstlerinnen inspiriert werden von Gustav Klimt bis heute. Ich finde, das ist immer so ein wichtiger Punkt. Er war nicht nur in der Zeit wirkmächtig, sondern er ist es nach wie vor. Und es ist spannend zu sehen, wie Künstler heute arbeiten mit seinem Werk, was er hinterlassen hat.
Ja, voll. Beeindruckt hat er sicher einige.
Gibt es da immer noch Künstler, wo man eine direkte Verbindung herstellen kann? Wo man einfach sagt, das ist eindeutig, dass der inspiriert ist vom großen Gustav Klimt?
Ich glaube, eindeutig manchmal, beziehungsweise ich glaube, es ist immer für die Künstler anders als wie für einen Betrachter. Für einen Künstler, glaube ich, ist es eher eine eindeutige Inspirierung, oft wie für die Betrachterinnen. Aber zum Beispiel manche Künstler, wenn man mit ihnen redet, erzählen dann auch, was sie inspiriert und vor allem welche Werke. Teilweise sind spezifische Werke, die einen inspirieren. Oder wo man dann die Verbindungen herholt. Zum Beispiel beim Heinz Kasper ist es, ob es gewollt ist oder nicht, aber der Lebensbaum zum Beispiel vom Stockdad Fries ist bei ihm in der Lichtinstallation für mich 1:1 drinnen.
Hast du ihm das gesagt?
Ja, ich habe ihm schon gesagt. Also für mich ist einfach diese Kombinierung. Das heißt, du hast völlig was Neues in der Moderne. Du hast eine Videoinstallation, die völlig ein anderer Zugang ist. Aber man hat trotzdem dann, wenn man diese beiden Werke nur dazu da hat, weil wir ja dieses Repro vom Entwurf des vom Fries haben, dann hast du diese Wahrnehmung völlig anders. Da kommst du dann aus der Videoinstallation raus und dann siehst du diese Repro mit dem Lebensbaum von Gustav Klimt und dann ist es einfach für einen so eine völlig klare Situation. Also ja, man denkt sich genau das.
Jetzt haben wir so viel über den Gustav Klimt schon geredet, aber eins haben wir dich vergessen zu fragen, was ist eigentlich dein Lieblingsbild?
Ah, das ist wahrscheinlich die Goldene Adele.
Doch, die Goldene Adele?
Ja, ja. Also es ist Zeichnung in der Volksschule. Es ist, die Goldphase ist schon für mich eine hochinspirierende Phase. Also vor allem, wenn man weiß, er hat ja Studienreisen gemacht. Er war ja in Ravenna und in Venedig und diese goldenen Mosaike, die ihm da begegnen, da kann man sich schon gut vorstellen, dass er vor allem da selbst inspiriert war von diesen prächtigen Kunstwerken. Und das ist schon etwas Besonderes, weil er ist einer der ersten Künstler gewesen, nach vielen Jahren, die überhaupt, also Jahrhunderten, die wieder mit Blattgold in der Art und Weise gearbeitet haben.
Sag mal, jetzt sitzt du da, kriegst quasi den Auftrag von deinem Verein, diese Ausstellung zu machen. Ich interessiere mich so für den ersten Moment des Arbeitens dann. Wie beginnt man sowas? Das ist doch wahnsinnig ein großes Thema. Wie bringt man das dann auf ein Blatt Papier, was man dann macht?
Ja, das ist der erste Moment, wo dann der Wunsch da war, dass ich als Kuratorin fungiere, war natürlich ein leichter Moment der Überforderung.
Beschreib uns den bitte.
Sehr ehrlich, sehr ehrlich.
Also man hat, das Ding ist, wenn man perfektionistisch veranlagt ist, ist es nur umso schwieriger. Also ich habe ja vorher schon 1,5 Jahre um den Dreh in einer Galerie, in der Galerie Schloss Parz in Oberösterreich gearbeitet. Also ich war da Assistenz. Und da kriegt man halt viel mit, wie Ausstellungen ablaufen. Also wie sind die organisatorischen Schritte? Wie macht man das? Wie plant man das? Das sind die Dinge, vor denen ich am wenigsten Angst gehabt habe. das andere ist jetzt aber die Komposition. Also wie organisiert man Ausstellung im Inhalt? wie sucht man Werke aus, wie geht man das an? Und da muss ich ehrlich sagen, für das, dass ich dort das erste Mal kuratiert habe, war eine wunderbare Begleitung die Oberösterreichische Landeskultur GmbH, weil die so extrem unterstützend waren und es war einfache Kommunikation. Wie wäre es, wenn wir das und das machen? Und es war eigentlich ein Selbstläufer. Also mit den Objekten, dass man dann schaut, okay, willst du Keramiken, soll man das noch dazu nehmen? Mhm. Es war einfach ein Dialog, der passiert ist, wie man das macht und wie man das gestaltet, wie man die Nischen macht, auf welche Wand kommt das, wie wirkt es beim Reingehen. Und dann natürlich letztendlich die Theorie am Blatt Papier, was man dann für ihre Werke hat, ist ja die eine Situation.
Ich will die goldene Adele. Ja?
Ja, die werde ich nie kriegen. Aber es ist dann auch, was macht man dann möglich und wie hängt man die Dinge? Mhm. Die Hängung ist eigentlich eines der zweitwichtigsten Dinge neben der Auswahl der Kunstwerke.
Absolut. Gibt es irgendein Ding, das du nicht bekommen hast, wo du gesagt hast, das wäre noch super gewesen, aber das hat nicht hingehört?
Nein, wir warten im Moment, also warten, wir hoffen, dass wir es noch kriegen. Das ist das große Bild von IWW, das große Lego-Bild, weil es gibt nicht nur das kleine, sondern es gibt das kleine, die kleine Lego-Interpretation ja auch in ganz groß von dem Bild am Attersee von Gustav Klimt. Und wir schauen, wie sie die Sachen ergeben. Also im Moment ist eventuell so geplant, dass es vorher in Bad Ischl ausgestellt wird und vielleicht dann zu uns noch kommt. Das wäre natürlich super, weil das große Bild einfach noch eine völlig andere Wirkung hat als das kleine Lego-Bild, was wir im Moment haben. Aber sonst haben wir eigentlich alle Objekte gehabt, die wir uns eigentlich gewünscht haben. Bis auf das eine.
Top. Gute Quote. Sag, was hat dich am meisten überrascht, als du dann begonnen hast, dich wirklich noch einmal intensiver mit Gustav Klimt und seiner Zeit am Attersee auseinanderzusetzen?
Ich glaube, dieses Schaffen von ihm, so ab 1895 bis zu seinem Tod. Ich war überrascht, weil ich das in dem Sinne noch nicht gewusst habe, wie viele Werke er in der Zeit überhaupt noch gemacht hat, also wie viele Gemälde überhaupt, das waren so circa 124. Und wie groß dann eigentlich der Platz der Landschaftsbilder war. Also mit über 50 Landschaftsgemälde war es doch dann ein großer Teil seiner Endphase. Mhm. Und das hat mich eigentlich wirklich überrascht, wie er dann da noch in ein völlig anderes Sujet reingegangen ist.
Ist das ein Ausdruck seiner Bewunderung der Natur?
Ich denke schon, ja. Ich glaube, er war total inspiriert von der ganzen Umgebung und was das für ein Farbenspiel ist. Weil seine Werke, wenn man sich das anschaut, die ganzen Landschaftsgemälde, sie haben ja alle so ein sommerlich und manchmal, wie zum Beispiel beim Buchenwald oder Birkenwald, den er gemacht hat, schon leichtes Herbstliche rein eigentlich. Mhm. So Sommer, Herbst, das waren für ihn, glaube ich, wahnsinnig spannende Situationen der Jahreszeiten mit den Farben. Mhm. Also er hat ja nicht wie manche andere mit reinen Farbtönen gearbeitet, sondern dann teilweise auch mit Abstufungen eines Farbtons und hat dann da die Landschaftsbilder auch völlig anders wirken lassen. Und ich finde, das ist auch keine klassische Landschaftsmalerei. Also bei klassischer Landschaftsmalerei denke jetzt ich zum Beispiel an die niederländischen Idyllen der Landschaft, die man kennt, so, das ist eine völlig andere Form und ein völlig anderes Gefühl. Bei ihm ist es wirklich so, wie hat das wahrgenommen in dem Moment, zu der Tageszeit, in der Jahreszeit und wie haben die Farben auf einem gewirkt. Das ist also fast eine Spontanität, die dem Ganzen innewohnt.
Wie hat das ein typischer Tag hier am Attersee für ihn ausgeschaut? Man weiß ja, in Wien hat er seinen ganz klaren Tagesablauf gehabt, in der Früh bald aufstehen, dann 4 Kilometer gehen, frühstücken mit Freunden. Es war verboten, dass man über Kunst spricht, zurückkommen ins Atelier, Hanteltraining anscheinend sogar. Ist er aus dieser Routine ausgebrochen hier im Sommer?
Nein, er hat eine eigene Routine gehabt. Es gibt so ein bisschen einen Schriftverkehr auch, wo man das ein wenig nachvollzieht, wo er seinen Tag einmal so beschrieben hat. Ich glaube, das ist sogar um die Zeit gewesen, wo er die Pappeln auch gemeint hat in Litzelberg. Das war so um diese Zeit, weil man da genau im Brief merkt, an was er gerade meint. Mhm. Also er geht in den einen Wald und dann macht er das. Und das ist er dann zu der Tageszeit macht er dann die Pappeln weiter sozusagen. Er ist immer auch bald aufgestanden, auch da, also so gegen 6 und 7. Also er schreibt dann, oder er schläft ein bisschen länger, aber dann fängt er wirklich mit der Arbeit an, geht da schon raus, meint schon das erste Mal, dann ist er mal dazwischen schwimmen, dann ist, beschreibt er, dann nimmt er das erste Mal eine Speise ein, dann hat er wieder die zweite, dann geht er an die zweite Location, meint bei dem Bild, dann geht er wieder dazwischen schwimmen und er rudern. Er hat nämlich auch mal geschrieben, er geht rudern, um die Muskeln wieder zu beleben, so irgendwie. Das ist recht sympathisch gewesen. Und dann wieder eigentlich relativ bald Nachtruhe, also dass er zeitig im Bett ist, dass er dann wieder bald aufstehen kann. Also er hat auch da so seine Tagesabläufe gehabt.
Und spannend ist ja auch, er hat ja die Orte gewechselt, nicht? Weil ursprünglich war er beim Litzelberg Keller. Dann hat er ja zur Villa Oleander gewechselt und später ja dann ganz in den Süden, mitten Weißenbachtal, also Weißenbach eigentlich. Ja. Was unterscheidet sich da bei den Gemälden? Merkt man das?
Also die Litzelberger Zeit sozusagen, beziehungsweise Litzelberg und Kammerschörfling, da hat man, ich finde in meiner Wahrnehmung, das sage ich jetzt dezidiert dazu, viel mehr vielleicht nur Land mit drinnen. Also du hast den Litzelberg und so, sind diese ganzen Wälder und die Gärten und die Schlosskammer mit der super Allee. Also diese eines der bekanntesten Darstellungen eigentlich. Und zum Beispiel ganz unten dann mit Weißenbach, Unterrach, da sind auf einmal dann zwei Kirchen, die er gemeint hat. Ja, interessant. Mhm. Genau.
Und wie wichtig waren jetzt die Frauen in seinem Leben? Die sind ja auch vorgekommen.
Die Frauen. Gustav Klimt und die Frauen. Es ist, ich glaube, für ihn sicher persönlich wahrscheinlich ein wichtiger Teil gewesen. Ich meine, man weiß, er hat viele Liebschaften gehabt, aber ich glaube, er hat auch immer, glaube ich, einen sehr respektvollen Umgang auch mit allen Frauen gehabt, die er gemalt hat. Ich glaube, sonst hätte er nie so viele Frauenporträts machen können, weil ich glaube, volle Mundpropaganda war damals halt ein wesentlicher Faktor. Und wenn sie da eine beschwert hätte, wäre es schwierig gewesen, dass er dann nur weitere Frauenporträts machen hätte können, glaube ich. Und es ist für mich einfach faszinierend, wie er Frauen überhaupt darstellt. Also es ist ein, das ist sicher jetzt irgendwie leicht romantisch gesagt von mir, aber jedes Frauenporträt ist wie wenn jede Frau eigene Königin wäre, auf ihre eigene Art und Weise. Er hat nie was gleich gemacht. Es ist fast so, wie wenn jede Frau eine eigene Aura gehabt hätte und die hat er irgendwie versucht, in das ganze Porträt mit einzubinden. Hm. Aber völlig anders, also mit abstrakten Formen und völlig organischen Formen teilweise. Oder auch die Goldphase und die bunte Phase, das sind so völlig unterschiedliche Situationen. Und jede Frau ist völlig anders präsent in jedem Bild.
Und eine der wichtigsten war wahrscheinlich Emilia Flöge, die ihn sehr beeinflusst hat und ihn auch hierher gebracht hat, oder?
Ja, genau, natürlich. Also nicht nur Modell, sondern auch sehr enge Freundschaft haben die zwei gepflegt. Mhm. Und ich glaube, sie haben sich wahrscheinlich auch, also vermute ich, die zwei haben wahrscheinlich so eine gute Freundschaft gehabt, dass viele Dinge ohne Kommunikation funktioniert haben bei die zwei. Mhm. Und ja.
Aber muss man kurz dazu erklären, ich glaube, sein Bruder war mit ihrer Schwester verheiratet.
Ja, genau. Die waren verheiratet und somit waren es quasi verschwägert, die Familien.
Ja, hollala.
Ja. Und ich denke, es war einfach eine total spannende Zeit. Also auch die Sommerfrische am Attersee generell in der Zeit. Man muss sich vorstellen, die ganzen sommerfrische Villen sind so ab 1870 alle so entstanden. Da ist eine völlig andere Phase des Bürgertums gekommen. Dann sind sie alle für die Sommerfrische aus der Stadt Wien ausgebrochen, raus ans Land. Dorthin, wo der Kaiser auch seine Sommerfrische macht und alle haben sich da ein bisschen angesiedelt in Salzkammergut und haben die Seen alle genossen und haben mit der ganzen Entourage anreisend da eine tolle Zeit gehabt.
Ich glaube, am meisten spürt man das. Ich habe das gemacht, ein bisschen touristisch, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, die Führung in der Villa Paulig mitzumachen, weil die Villa Paulig steht heute halt noch genau für diese Zeit. Nicht nur der Architekt Paulig mit seiner Kassettendecke, sondern ja auch der Klimt, die Flöges oder Richard Teschner.
Genau, ja. Also es ist, die Villa Paulig ist sowieso ein totales Juwel. Also in der Architektur und auch für alle Phasen, also mit Gustav Klimt, Emilie Flöge. Das ist einfach so diese total der Bezug eines Gebäudes, der mit so vielen bekannten Persönlichkeiten verbunden ist.
Hättest du gut in diese Zeit gepasst?
Ui, eine gute Frage.
Schwierig. Ich glaube, so und so. Es war eine sehr schräge Zeit, glaube ich. Man hat nur die Monarchie gehabt, also man hat ja da nur auch eingefahrene Gesellschaftsmodelle gehabt in der Zeit. Und ich glaube, solche Personen wie Gustav Klimt sind halt wahnsinnig herausgestochen, aber haben sicher nicht leicht gehabt. Ich bin total, ich habe sehr viel Respekt vor den Flöger-Schwestern, also allen dreien. Also da als Frau einen wirklich eigenständig betriebenen Modesalon zu machen, war in der Zeit, glaube ich, wahnsinnig rar. Es war sicher eine Rarität. Und das ist für mich eine spannende Sichtweise, wie Frauen in der Zeit eigenständig geworden sind und auch sie irgendwie abgehoben haben von anderen und dem ausbrochen sind, die diesen eingefahrenen Sichtweisen entkommen sind und einfach ein Ding gemacht haben, egal was die Gesellschaft sagt. Das ist ja dann auch immer so, dieser Teil. Und ich glaube, ich hätte wahrscheinlich ein bisschen in die Zeit reinpasst, aber nachdem ich Kind so wahrscheinlich grob gesehen des 21. Jahrhunderts bin, wahrscheinlich schwieriger.
Aber so wird man halt dann zur Legende, gell? Ich mache jetzt einen harten Cut. Wie schmeckt für dich das Salzkammergut?
Das ist eine sehr gute Frage. Wie schmeckt
das? Das wissen wir.
Ja. Kennt ihr das bei den Sommergewitter, bevor es zu regnen beginnt? Das, was in der Luft hängt.
Wenn es die Haare aufstellt.
Ja, genau. So dieser Regengeschmack, der drinnen hängt in der Luft. Das ist es für mich immer daheim.
Sehr schön. Was sind denn deine Lieblingsplätze hier? Wo gehst du immer wieder hin oder was sind die ersten Sachen, die du jemandem zeigst?
Ganz oft die Wengermühle.
Ja?
Ja, das ist einer der ersten Orte eigentlich, wo ich mit Freunden hingehe.
Das musst du jetzt kurz erklären.
Also die Wengermühle ist noch ein Überbleibsel der 7 Mühlen, die es gegeben hat, der Ager entlang, also eben beim Abfluss beim Attersee. Und sie ist noch wahnsinnig gut in Schuss für das, dass es schon so eine alte Bausubstanz ist. Und es ist ein tolles Gebäude, also total spannend, weil es einfach völlig anders ist als so ein leichtes Bauerngebäude mit Renaissance-Anwandlungen. Und dann hat man so diese Mühle, die davor gestellt ist und eigentlich eine völlig andere Perspektive nochmal gibt und die alte Funktion des Gebäudes erzeugt. Und dann hat man einen schönen Weg entlang eigentlich der ganzen Ager. Und man geht dann auch schön diesen ganzen Weg der Ager rauf zum Attersee. Mhm. Und das ist ein wunderschöner Spaziergang eigentlich. Man geht dann auch bei ganz anderen ehemaligen Mühlen vorbei, die ja jetzt wieder aufgelebt, also eigentlich eine Blüte erfahren, weil zum Beispiel einer, der ist gerade total dabei, die eine Mühle wieder in den Schuss zu bringen, arbeitet Tag und Nacht privat an dem Ganzen und es ist total schön geworden. Und dann hat man den Attersee gefahren, also von der Wengermühle zum Attersee und dann hat man den glitzernden See vor sich, weil dann hat man ja wirklich am nordobersten Beginn am Attersee und man hat diesen prachtvollen See vor an und das Glitzern ist in dem Moment für mich immer nur unbeschreiblich schön. Und dann geht man so Promenade, entweder Schörflinger Promenade oder auch dann neben der Villa Paulig zu dem kleinen Platzerl, was jetzt das Emilia-Flüge-Platzerl geworden ist.
Ja. Das Kinderbad.
Ja, genau, das Kinderbad.
Das finde ich einer der schönsten Blicke über den ganzen See.
Ja, ja, für mich eben auch. Und der Steg raus ist wunderbar. Da hat man eine total super Blickachse. Wobei ich sagen muss, mittlerweile macht das Weißenbach auch Konkurrenz. Von ganz unten nur mal nach oben schauen, das ist auch super.
Stimmt. Wir haben am Schluss immer einen kurzen Word-Rap und bitten um kurze Antworten. Ich darf mal beginnen. Jetzt sind wir wieder beim Salzkammergut. Am Salzkammergut schmeckt mir.
der See.
Stimmt, Trinkwasserqualität, muss man da sagen, gell?
Ja, genau.
Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Die teilweise Einfältigkeit der Menschen.
Okay. Am Salzkammergut liebe ich?
Die Landschaft.
Ja, das kam schnell.
Am Salzkammergut fehlt mir?
Bisschen Innovation.
Ja, kann man auch so stehen lassen, finde ich auch gut. Und letzte Frage. Am Salzkammergut ist das Wichtigste oder das Wertvollste?
Boah, das ist eine gute Sache. Das Wertvollste ist, glaube ich, das Traditionsbewusstsein, was wir haben. Das Traditionsbewusstsein, was man dann vielleicht manchmal ein bisschen mehr ins Zeitgenössische holen kann.
Gibt es Dinge, die du als Kind des 21. Jahrhunderts traditionell oder vielleicht sogar altmodisch machst?
Ich bin ein totaler Fan von Toastmandierndl.
Was für ein schöner Schlusssatz, da wird sie sich freuen.
Ja, Wahnsinn. Raffaela, das war großartig. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für das tolle Gespräch. Wir haben viel gelernt.
Und wir hoffen, wir bringen jetzt viele ins Klimt-Zentrum, weil sie neugierig geworden sind auf deine kuratierte Ausstellung. Vielen Dank und viel Erfolg für nächstes Jahr auf jeden Fall, schon jetzt.
Ja, super, danke. Es hat mich auch total gefreut.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.